Kann man, muss ich jetzt aber echt
nicht. Nee, wenn du richtig wen rumkriegen willst, dann schmeißt du da meinetwegen noch eine Garnele oder sowas drauf zum Posen oder eben sowas wie eine Jakobsmuschel, aber es muss auch wirklich gar nicht sein. Es ist vegetarisch, es ist frühlingshaft und es war wirklich sehr lecker.
Ja, und vielleicht möchte man ja auch lieber einen Vegetarier abschleppen.
Ja. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der hoffentlich über 300 Jahre alt wird, so wie ein Pistazienbaum. Hallo Jule.
Hallo Anke.
Wir sprechen über die Pistazie in dieser Folge und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat Pistazie ein Frühlingsgefühl.
Auf jeden Fall. Und wenn es die Farbe grün ist.
Irgendwas ist das, oder? Dieses, es ist kein Giftgrün, es ist so ein, vielleicht so ein Moosgrün, ein tiefes, ja, schönes Moosgrün.
Ich bin auch bei so einem Lindgrün.
Sowas richtig, so richtig frisch und saftig irgendwie.
Weil, was ich jetzt auch im Rahmen unserer Recherche, aber da kommen wir ja gleich noch drauf, festgestellt habe, natürlich hat die Pistazie, also es gibt sie in diversen Grüntönen, mal mehr gelb und mal mehr leuchtend. Ja. Mhm. Und ich bin immer nur bei Süßigkeiten, Gebäck, vor allen Dingen Eis, ein bisschen vorsichtig, wenn es so ein Pastellgrün wird, dann weißt du genau, da haben sie mit was nachgeholfen. Mhm. So sieht eine Pistazie nicht aus.
Nee, aber diese Snack-Pistazien sind oft diese, die in so gelblich-grün sind. Dann haben wir das Pistazienmus, das ist eigentlich braun.
Ja, es hat auf jeden Fall einen guten Senfstich noch da drin.
So Schlamm-Ockerfarben-Gefühl. Ja, genau, Gefühl.
Schlamm. Ich finde, sieht aus wie Schlamm.
Und dann gibt es eben diese geschälten, ungerösteten. Ja. Und die sind oft so dunkel-moosig-grün.
Ja, genau. So richtig schön leuchtend. Ja, macht was mit mir. Ich assoziiere es auch mit Frühling in diversen Gerichten, wo irgendwie das Wörtchen Primavera drin vorkommt, kommt auch eine Pistazie drin vor. Obwohl eigentlich, ich vergesse es auch regelmäßig, die Pistazie eigentlich im September geerntet wird. Eigentlich ist der September die Pistazienzeit.
Genau, weil eigentlich ist auch die Pistazie keine Nuss, sondern eine Steinfrucht, glaube ich. Und das, was man isst, ist quasi der Kern vom Kern. Aber trotzdem haben oft Leute, die eine Nussallergie haben, auch eine Pistazienallergie. Das ist irgendwie so kreuzmäßig. Wir wollen ja jetzt auch gar nicht so sehr in die Botanik gehen, aber tatsächlich, aber vielleicht auch, weil das oft so auch am Karottenkuchen außen dran ist. Foreshadowing auf die nächste Folge. Mhm. Irgendwie, ja.
Wie ist es denn bei dir? Spielte die Pistazie in deiner Kindheit, in deiner Jugend eine Rolle? Gab es die? Gab es ein Schälchen Pistazien auf dem Fernsehtisch, auf der Prisma?
Nee, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also hat auf jeden Fall keine große Rolle gespielt. Höchstens eben als die typische Snack-Pistazie, die du dann so aufbrechen musst. Aber hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Da waren eher so Snack-Mischungen aus Holland, Asia-Art ein Thema.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es gab so Phasen. Es gab mal eine starke Erdnussphase, wo immer so eine Holzschale mit diesen Erdnüssen und die musstest du dann auch so komplett aufknacken und die Haut dann da dran und so weiter. Das gab's. Es gab mal eine Zeit lang eine Pistazienphase und ich fand das immer wahnsinnig lecker. Und man hat ja dann, wenn man auch so, weiß nicht, 20 Stück aufgeknackt hat, tun einem auch irgendwann so ein bisschen so die Nagelhäute schon so fast weh, weil es so ein bisschen einschneidet, aber ich fand den Geschmack von Pistazien, dieses Geröstete, dieses Gesalzene, das mochte ich immer sehr.
Ja, das ist schon lecker.
Und dann ist sie für mich aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich war in der Eisdiele früher auch als Jugendliche oder als Kind nicht diejenige, die sagte, ich nehme Kugel Pistazien bitte.
Nein.
Das kam definitiv erst im Schwarzwald in meiner Kochausbildung. Dort eben vor allen Dingen, als es in Richtung Patisserie ging und mein französischer Chef-Patissier halt das Loblied auf die sizilianische Pistazie aus Bronte gehalten hat. Und dann wurde auch wirklich die Obsession losgetreten.
Und die Pistazie aus Bronte, die du gerade erwähnt hast, das wird zumindest, würde ich mal sagen, in Westeuropa schon immer so als die absolute königlichste Pistazie gehandelt.
Ja, also ich meine, ich glaube, sehr viele Lebensmittel anbauende Menschen sind sehr schnell damit zu sagen, das ist die beste Tomate der Welt, das ist der beste Mais der Welt. Und natürlich tragen die Sizilianer das mit stolz geschwellter Brust vor sich her und sagen, aus Bronte kommen die besten Pistazien der Welt. Die sind halt geil. Die sind halt wirklich unfassbar gut. Es ist auch eine spezielle Pistaziensorte, die sich auch, also die Sorte heißt Bianca. Ich habe gestern noch eine kleine Doku geguckt, um es nochmal ein bisschen aufzufrischen. Und es ist eben nicht die klassische Snack-Pistazie, die auch eher selten wirklich mit der Schale irgendwie im Handel geröstet, gesalzen angeboten wird, sondern die ist meistens schon geschält. Die ist auch sehr häufig nicht geröstet, sondern eben an der Sonne getrocknet. Und dann wird eben diese fantastische, das ist eine sehr, sehr große Pistazie und die ist nicht gelblich.
Also was heißt sehr, sehr groß?
Ich überlege gerade, vielleicht so groß wie ein halber Mandelkern. Ist jetzt irgendwie schwierig. Aber ich finde so im Vergleich zu so Snack-Pistazien aus Kalifornien oder aus der Türkei oder so, ist die sizilianische Pistazie irgendwie so ein Ticken größer. Okay.
Aber die ist jetzt nicht so wie so ein Daumen oder
nein,
sowas.
Nein.
Ja, okay.
Aber sie ist so ein Hauch größer.
Okay. Mhm.
Und sie ist eben wirklich leuchtend grün. Also die ist nicht ein bisschen gelbstichig, sondern die ist leuchtend grün. Und die wird eben, das Klima auf Sizilien ist halt ideal für diese Pistazie. Die wird da auch seit Jahrhunderten angebaut. Die Araber haben die dahin mitgebracht.
Ja, genau. Also, weil tatsächlich seit der Antike wird das Zeug angebaut. Also, wir sind da so bei 800 vor Christus, plus minus. Und kommt aus dem Nahen Osten und ist dann quasi von dort übers Mittelmeer und Sizilien grenzt ja dann auch, ne, also da hat man ja auch diese ganzen nordafrikanischen Einflüsse und so. Und von dort ist sie quasi übers Mittelmeer, hat sie sich dann verbreitet.
Ja, und Sizilien war ja wie alle Jubeljahr von irgendjemandem belagert und dementsprechend hat da auch jeder seinen kulinarischen Fußabdruck hinterlassen. Und diese Pistazie liebt eben diese langen, trockenen, heißen Sommer. Und natürlich, Bronte ist wirklich in Steinwurfweite vom Ätna. Und die liebt dieses Vulkangestein. Und das ist halt völlig absurd, weil auf diesem Vulkangestein nahezu nichts wächst. Und die Pistazie so, ja, mach ich. Läuft bei mir. Finde ich richtig gut. Dementsprechend ist auch so ein bisschen, also da gibt's halt eben dieses Dorf, Bronte, eine wirklich kleine Gemeinde. Und drumrum sind wirklich diese Hänge voll mit eben Pistazienbäumen. Und im September ist da totaler Ausnahmezustand, weil dann alles geerntet wird. Wir sprechen gleich darüber, welche Faktoren dazu führen, dass die Pistazie so teuer ist. Unter anderem natürlich kannst du einfach in so einen Vulkanhang natürlich nicht mit einem riesen Traktor reinfahren. Also wird das von Hand gemacht. Und dann wird natürlich, deswegen wir planen die nächste Klassenfahrt. Da sehe ich uns aber schon. Ich habe auch schon den kleinen Fan-Styroporfinger schon wieder auf.
Im September ist es auch nicht mehr so heiß auf Sizilien.
Wir müssen Ende September
nach Sizilien. Dann ist die Ferro Augusto weg, dann sind die Strände, werden wieder leerer. Und dann ist so ein bisschen wahrscheinlich immer uns noch zu heiß.
Ja.
Aber eigentlich schon wieder okay.
Ja, also wir haben immer noch Sandalen an und nicht mal Übergangsjäckchen, während die Italiener, glaube ich, alle schon die Steppjacke und irgendwie festes Schuhwerk anhaben. Und wir stehen dann da Ende September und dann wird in Bronte die Sagra gefeiert. Sagra ist immer das Weihfest und ich glaube, in jeder italienischen Gemeinde von ganz oben bis ganz unten gibt es irgendeine Spezialität, der ein Weihfest gewidmet ist?
Und in Bronte ist dann so eine Pistazienmonstranz, die so durch die Straßen getragen wird mäßig.
Ja, und vor allen Dingen verwandelt sich, also dieses Fest wurde schon von einer Woche auf 4 Tage reduziert, was ich schon hilarious finde. Dann verwandelt sich dieser komplette Ort in eine einzige Pistazienfressmeile. Und es ist also auch von wirklich früh morgens bis wirklich spät in die Nacht, auch mit irgendwelchen irgendwie katholischen Zeremonien zwischendrin, dass noch irgendwelche Marienfiguren da durch die Straßen geschleppt werden oder so Fahnenwerfer. Aber dazwischen sind halt ohne Ende Fressstände. Alles, was man irgendwie mit der Pistazie kombinieren kann, und das ist sehr, sehr viel, wird da ausgestellt. Man kann das probieren ohne Ende. Eisdielen, Likör, Gebäck von vorne bis hinten, irgendwelche Reisbällchen, Ravioli mit Pastasoße, Wurstwaren, nicht die Mortadella, sondern wirklich eher so Salsiccia und so getrocknete Salami-Geschichten. Ja, und da wird dann halt einfach die Pistazie zelebriert. Und ich sehe uns da schon, auch nicht nur einen Tag, ich sehe uns da eigentlich echt 4 Tage Pistazien-Sacra feiern.
Als du gerade schon die Mortadella erwähnt hast, ne, ich finde, eine Mortadella muss mit Pistazie. Sue me, aber ich finde die viel geiler. Ich weiß nicht, ob es die Farbe ist oder keine Ahnung. So eine geile italienische Mortadella, die so ganz dünn aufgeschnitten ist, die du dir dann auf so ein Focaccia-Ciabatta-artiges Ding drauflegen lässt, bin ich komplett dabei.
Ich hatte auch wirklich ganz kurz überlegt, ob das nicht einfach unser heutiger Snack werden soll.
Mortadella-Sandwich.
Legendäre Mortadella-Sandwich, das nicht in Sizilien beheimatet ist, sondern aus Bologna kommt, also aus dem Norden. Aber die Nüsse, also die Pistazien da drin, die kommen wiederum meistens aus Bronte, aus Sizilien. Aber die Mortadella kommt eben von weiter oben.
Da kommt dann auch schon mal, kommt da Provolone auch drauf?
Also meine liebste Version ist halt so ein super fluffy Focaccia Ciabatta, was du gerade sagtest. Dann ist das so eine Art Stracciatella. Das ist quasi, wenn du
einen
Burrata,
von der Burrata,
exakt,
ne?
Wenn du Burrata aufmachst und dann wabbelt dir da diese sahneartige Käsesache entgegen, das ist Stracciatella. Das wird auch häufig auf Tagliatelle al Ragù, also Bolognese, drauf gemacht, weil das so schön cremig ist. So, und dieses sehr cremig, Laktosäure, bisschen süßlich, wird also da drauf gestrichen. Dann kommt da sehr viel hauchdünn geschnittene Mortadella drauf. Mhm. Also aber wirklich viel, aber dünn geschnitten.
Mhm.
Und dann kommt da ganz häufig noch so ein Riesenklecks, so ein Pistazienpesto. Das ist halt nicht mit Pinienkernen, sondern mit Pistazien.
Ja, geil.
Und das, also es hat den Nährwert von, müssen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken.
Ja, gut.
Und es ist episch. Mhm. Oh Gott, ich liebe das so sehr. Es ist so, so geil. Ich gönn mir das hier in Deutschland wahnsinnig selten, aber sobald ich italienischen Boden unter den Füßen habe, futter ich Mortadella-Sandwiches mit Pistazie, als gäbe es keinen Morgen.
Und wir befinden uns ja gerade auch wirklich noch so in den letzten Ausläufern des Dubai-Schokolade-Hypes, ne? Also bei uns, bei den Kreppeln, ich würde sagen, der Dubai-Kreppel, der wird bald aus dem Sortiment genommen. Ich bin mal gespannt, wie lange die Dubai-Schokolade noch rumstehen wird. Aber also Dubai-Schokolade ist eben dieses Engelshaar. Also Kadayif heißen diese Teigfäden, die auch in manchen Baklava-Sorten verwendet werden.
Genau, ja. Oder werden auch manchmal oder wurden zumindest in den 90er Jahren häufig um irgendwelche Krustentiere gewickelt.
Voll.
In deutschen Spitzenrestaurants.
Auf jeden Fall. Die sind auch auf Künefe obendrauf, ja. auf diesen geilen Käsedessert. Die werden geröstet.
Gerne mit ein bisschen Zucker, dass sie noch Karamell bekommen.
Genau, und dann werden die eigentlich mit Pistazienmousse vermischt und das kommt dann in Schokolade rein. Ich hatte letztens so eine Tafel vor mir, da hat eine Tafel 2000 Kalorien. Das ist schon wirklich crazy krass. Und das finde ich irgendwie wild, was da in kürzester Zeit passiert ist mit dieser Dubai-Schokolade.
Und ich habe immer gesagt, weil ich wurde natürlich sehr, sehr häufig auf diesen Hype angesprochen, weil ich glaube, vor wenigen Monaten waren wirklich alle komplett obsessed und es haben sich wirklich Schlangen vor irgendwelchen Süßwarenläden gebildet. Es war absurd. Und ich wurde immer gefragt und ich habe immer die Antwort gegeben, na klar ist die Kombi aus eine Schokolade, Pistazie und dann hast du noch was Crunchiges, du hast ein bisschen was Süßes, du hast eine Prise Salz eventuell.
Mhm.
Natürlich ist das geil. Warum ich aber nicht auf diesen Hype aufgesprungen bin, ist, es hatte nie was mit einer Produktqualität zu tun. Es ging nie darum, dass die Schokolade so extrem hochwertig und geil ist oder dass diese Pistazien halt irgendwie so geil sind. Und ich habe es halt nicht so ganz verstanden, weil ein Blick nach Italien ist, also zeigt einfach, da wird seit Jahr und Tag alles Mögliche mit Pistazie und Crunch und Zucker und Salz gefüllt. Also gerade im Gebäckbereich. Aber die sind halt super stolz auf ihre super Pistazie. Und dann habe ich halt nicht ganz verstanden, warum kriegt jetzt das, was es schon so lange gibt, auf einmal den Dubai-Stempel und wird total groß und erfolgreich. Das habe ich halt nicht verstanden.
Ja, wegen Internet halt.
Ja,
ne?
Also wegen TikTok.
Diese Originalversion, ich glaube, die kommt tatsächlich aus Dubai. Die hat halt auch so eine Influencerin erfunden. Und die ist dann halt von außen noch ein bisschen bunt. Ich habe tatsächlich mir auch einmal wirklich diese, also es gab dann ja auch ziemlich schnell überall Dubai-Kram.
Ja.
Ich glaube, Lindt hat sogar eine Dubai-Schokolade rausgegeben.
Ja, Aldi hatte, glaube ich, sogar auch eine.
Genau, ich habe mir dann tatsächlich mal, ich glaube, sie hat wirklich 20 Euro gekostet, so eine Tafel, diese Originale gekauft, weil die bei meinem Gemüseladen, der springt auch gerne mal auf Hypes auf. Da gibt es auch Takis, wenn die alle gerade Takis essen. Love oder it. Diese Chips, die so, diese Hot Chips Challenge gab es da auch. Auf jeden Fall hat der genau diese Dubai-Schokolade rumstehen, da habe ich gedacht, komm, du probierst sie jetzt mal aus. Ich fand sie tatsächlich nicht so süß wie erwartet, was mir eigentlich echt gut gefallen hat. Ich bin froh, dass ich es einmal gegessen habe und ich habe mir auch einen Dubai-Kreppel gekauft, natürlich. Ich finde aber, also ich bin gespannt, was von diesem Hype übrig bleibt, weil mir das auch tatsächlich auffällt, dass es immer mehr auch Restaurants gibt, wo du richtig merkst, okay, die sind komplett auf TikTok und auf Social Media ausgelegt. Es gibt irgendwie jetzt in Frankfurt einen Laden, der bietet, der heißt Krusty Slice und das ist einfach Blätterteig-Pizza.
Ja, also, hat in Köln vor kurzem aufgemacht.
Wo ich auch so...
Kommentarleiste ist fantastisch.
Ja, ich habe das gegessen, weil ich so dachte, das, ich möchte das mal ausprobieren. Hat gar nichts mit mir gemacht. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages sind wir dann vielleicht auch nicht das Publikum dafür. Am Ende des Tages... Wir fanden Pistazien. Wir haben schon viel Geld für Pistazien ausgegeben, bevor es cool war. So, ja, bei der Dubai-Nummer hat man das erste Mal so richtig nachhaltig, also es war ja fast wie so ein Tamagotchi.
Ja.
So, wir haben Dubai-Schokolade hier, dass so Läden damit so richtig geworben haben. So, ja.
Und es gab auf einmal auch im Kiosk und also es war schon, ja, war irgendwie absurd. Ich bin auch gespannt, was davon übrig bleibt.
Ich finde es halt witzig, dass Leute so hingegangen sind und gesagt haben, hey, die ist mega teuer, du kannst dir die voll geil selber machen. Wo ich so dachte, ja, the girl math ain't girl mathing, weil dann kaufst du dir diese Silikonform, die du zweimal verwenden wirst, dann kaufst du dir ein fettes Glas Pistazienmus, dann kaufst du dir diese Schokolade, dieses Engelshaar, die Butter. Natürlich ist es aufs Kilogramm gerechnet günstiger, aber am Ende hast du wahrscheinlich trotzdem mehr Geld ausgegeben als ein Zwanner für die Original Dubai-Schokolade.
Ja, und mein heißer Tipp war eigentlich die ganze Zeit, ey, geh halt einfach mal in den nächsten italienischen Supermarkt oder ins italienische Feinkostgeschäft und guck da einfach mal ins Süßwarenregal. Da wird dann kein Engelshaar drin sein, aber irgendeine Form von süß-salzigem Crunch mit Pistazie und Schokolade wird er auf jeden Fall sein.
Weil der Italiener, der liebt ja zum Beispiel sein Cornetto, sein Hörnchen, was kein Blätterteig ist, nicht so richtig, weil da, glaube ich, noch Ei im Teig ist. Es gibt marginale Unterschiede zwischen Cornetto und Croissant.
Ja,
manchmal heißt es auch Brioche. So, auf jeden Fall diese Frühstückshörnchen, gerne natürlich mit Pistaziencreme gefüllt, nicht mit Pistazienmus, weil Pistazienmus, das ist ja dieses dunkelbraune, das ist gar nicht süß, sondern Pistaziencreme, da ist dann schon Zucker dran.
Zucker.
Genau, das ist auf jeden Fall hellgrün auch.
Genau das. Und genau dieses geile Cornetto, was es halt zum Frühstück gibt, gibt es grundsätzlich in mindestens zwei Geschmacksrichtungen meistens. Es ist Albicocca, also Aprikose oder Pistazie.
Mhm.
Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde beides wahnsinnig geil. Und ja, das ist einfach, das ist irgendwie in der italienischen DNA. Also auch so dieses, das wird immer ein bisschen populärer, dass man sich nicht Nutella aufs Brot schmiert, sondern halt so ein Pistazienaufstrich, der letztendlich ähnlich zusammengesetzt ist, nur halt nicht mit Haselnuss eben, sondern eben mit Pistazie. Aber da ist dann halt auch wieder dieses, da ist ein bisschen Milchpulver dran, manchmal ein bisschen weiße Schokolade mit drunter, bisschen Zucker. Sowas finde ich natürlich auch fantastisch. Und ich erinnere mich zum Beispiel an ein, oh Gott, das war so unfassbar, an ein Dessert, was ich in Sizilien gegessen habe. Und zwar war das so ein Lava-Cake, also so ein kleines, heißes, süßes Törtchen. Wenn du das anschneidest, quillt dir da so wunderbar die Füllung entgegen. Und normalerweise ist Lava-Cake dunkle Schokolade, bisschen Vollmilch vielleicht, aber eher dunkel.
Es ist klassischen Schokoladenkuchen mit flüssigen Kernen.
Exakt das.
Ne?
Und das habe ich in Sizilien eben in der Pistazien-Edition gegessen. Und ich das war so lecker.
Ja,
ich dachte, Ich dachte wirklich jetzt, ja, wir können Haken dran machen. Ich habe alles erlebt, was ich in diesem Leben erreichen wollte. Gut, ciao. Und das war eben auch für den Fall, ich schreibe das wirklich wahnsinnig gerne in die Shownotes, in Bronte, wie hieß es, die Cafeteria Luca. Und das war ein so unglaubliches Erlebnis. Du kommst halt in so eine Bäckerei rein, denkst dir nichts Böses. In der Auslage wahnsinnig viel verschiedenes Gebäck mit Pistazie, wo du wirklich dachtest, habt ihr auch irgendwie noch eine andere Geschmacksrichtung?
Nein.
Und die hatten eben auch so ein, zwei, drei salzige Dinge, wie zum Beispiel so Arancini, die mit Pistazie gefüllt waren. Also Arancini sind frittierte Reisbällchen.
Also eigentlich Risotto fast, ne? Ein bisschen festeres Risotto.
Genau, und an dem Risotto ist dann gerne auch ein bisschen Safran, aber ich glaube im Falle von Pistazie lassen die das natürlich und machen dann halt so einen geilen, ich kann sagen, dass sie sogar ein bisschen Knoblauch dran machen. So eine Pistazienfüllung in die Mitte rein, außen dann Reis und das ist dann paniert und frittiert.
Geil. Ja, lieben wir.
Und sowas haben die halt, sowas haben Italiener häufig auch in der Konditorei, dass halt so eine kleine Savory-Ecke noch da ist.
Und Arancino, die heißen so, weil die aussehen wie kleine Orangen.
Exakt. Und ist auch sizilianischer Klassiker. Mhm. Genau. Und ich weiß noch, ich kam da rein, hab mir nichts Böses gedacht, einfach so eine Bäckerei mit einem irgendwie relativ großen Parkplatz. Ja, okay. Und es dauerte nicht lange und es hielten ohne Scheiß zwei Schulbusse vor der Tür und innerhalb von Sekunden war diese komplette Bäckerei voll mit über 50 Schülern. Wie alt werden die gewesen sein? So zwischen, ich sag mal, 12 und 14 oder sowas. Eine Lärmkulisse, unglaublich, und innerhalb von 20 Minuten war alles vorbei und einfach diese Schüler wurden da aus dem Bus rausgekarrt, sind da rein, haben sich zielsicher eine Kugel Pistazieneis oder Pistazie und Schokolade geholt und sind wieder rausmarschiert. Und das war irgendwie okay. So ein krasses Erlebnis. Also es hat niemand irgendwie Erdbeer oder Schlumpfeis oder sowas, sondern alle Kinder werden da rausgekarrt und ziehen sich Pistazieneis rein, weil es so geil ist. So, aber das ist jetzt auch alles, was ich über Bronte an dieser Stelle noch erzählen will. Nee, ich hätte noch jede Menge Geschichten. Aber wollen wir einen kurzen Schwenker zum Pistazieneis machen? Du hattest eine steile These.
Ja, gar nicht so eine steile These, aber also irgendwann hat sich so diese Erzählung gefühlt verbreitet von, also das eine, was man ja immer erzählt, ist, bestell Vanille, dann weißt du, wie gut die Eisdiele ist. Ich denke, dann weißt du, wie gut das Vanilleeis ist. Keine Ahnung. Und das andere ist, bestell dir Pistazieneis, da kriegst du richtig was für dein Geld, weil Pistazien ja teuer sind. So, und eine Zeit lang war es halt einfach alle Eissorten derselbe Preis. Und irgendwann fing es dann an, dass das Pistazieneis teurer geworden ist. Und da frage ich mich, wer war zuerst da? Weil klar, Rohstoffpreise steigen und so, ne? Ich bin komplett dabei, dass auch Preise angepasst werden müssen und so. Aber so dieses Ding, dass sich dann gefühlt so Eisdielen und die Leute so gegenseitig auf, also weißt du, was ich meine? So,
ich nicke ganz, ganz heftig, ja.
Aufgewogen haben, so, also irgendwann war ich in einer Eisdiele, wo so, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, was es war, aber es war so, ja, alle Eissorten kosten, keine Ahnung, mach's mal, kostet Eiskugel 1,50 mittlerweile, 2 Euro?
Ja, ich glaube eher 2 Euro.
Sagen wir mal, alle Eissorten 2 Euro und Pistazie dann aber 3 Euro. Hm. Wo ich dann so dachte, Leute, reißt euch jetzt mal zusammen. Und das war jetzt nicht so in unsere Eise, da kommt in Pistazie nur Pistazie aus Bronte rein, sondern es war einfach nur, Pistazie kostet irgendwie ein Drittel mehr. Wo ich so dachte, jetzt können wir uns alle mal beruhigen. Der Markt kann sich vielleicht wieder ein bisschen zurückregulieren. Und nicht jeder, der cool ist, denkt, ich bestelle mir Pistazie, da kriege ich richtig was für mein Geld.
Vor allen Dingen, wie soll denn das überhaupt gehen, wenn auf einmal in nahezu jeder deutschen Eisdiele, weil da ja die teuren sizilianischen Pistazien drin sind, das Eis teurer ist. Also wo sollen diese ganzen Pistazien denn überhaupt herkommen? Ich bin, was Eis angeht, richtig, richtig fimschig. Und weil du warst einfach in vielen Eisdielen und schmeckst sofort, du siehst es zum Teil auch einfach schon, ja, da fährt halt jemand in den Großhandel, holt da irgendwelche, ja, so wie so eine Art Backmischung, nur halt für Eis. Und da wird halt ein bisschen Wasser und ein bisschen Sahne drauf geschüttet, mhm, und fertig ist die Laube. Und das siehst du und das schmeckst du. Und wenn dann da auch noch jemand so frech ist zu sagen, da ist aber Pistazie drin, deswegen machen wir das teurer. Also das ist halt einfach Wucher, das ist einfach Bullshit. Und deswegen, ich kann nur für meine Kölner Stammeisdiele sprechen. Die Gelateria Süd, liebe Grüße. Da wird Eis sehr, sehr ernst genommen. Es gibt einen QR-Code, der am Briefkasten hängt und eine Website und man kann die Sorten checken. Da kostet das Pistazieneis mehr als die anderen Sorten, weil die aber wirklich aus Bronte kommen. Und der hat aber auch 3 verschiedene Pistazieneissorten.
Gerne, also bei sowas würde ich dann auch sagen, hey,
ja,
da, kann mir jemand nachvollziehbar darlegen, warum die Preise sind, wie die Preise sind?
Ja, der hat auch die Haselnüsse aus dem Piemont mit dem DOP-Siegel.
Die aus dem kleinen, aus dem kleinen Kupferbetonmischer.
Exakt die. Und das Eis von dem ist halt so krass und du kannst mir einfach nicht erzählen, also wenn du das einmal probiert hast und dann gehst du zwei Querstraßen weiter zu einer Eisdiele, die auch sagt, hier, Pistazieneis ist teurer. Nee, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also ich finde, das schmeckst du, das siehst du. Ja, also von daher, ich schließe mich eindeutig deiner Feststellung an und ich bleibe einfach meiner Eisdiele treu.
Ja, die sollen sich alle mal beruhigen.
Meine ich auch.
Wir haben ja eben schon gesagt, die Pistazie kommt ursprünglich aus dem Nahen Osten und dort ist sie natürlich auch immer noch sehr stark vertreten, auch in zum Beispiel Baklava, ist ganz oft mit Pistazien bestreut oder sind ganz oft Pistazien auch drin.
Oder genau so eine Schicht. Mhm.
Genau. Ich liebe auch Lokum, dieses Turkish Delight. Ich glaube, da bist du nicht der größte Fan von.
Nee, aber muss
das
ich
ist eigentlich
auch dran
nur Zuckerglibber. Mhm. Ja. Manchmal ist das auch eher so ein bisschen Turon-mäßig. Ich liebe das halt, wenn das so richtig obszön ist, dass das eigentlich nur so Pistazien sind, die ein bisschen von diesem Zuckerglibber zusammengehalten werden. Das finde ich schon auch geil. In Istanbul gibt es dann auch Straßen, die dann, wo es dann so in einer Straße so Laden an Laden gibt, die dann alle Turkish Delight verkaufen und so.
Ja.
Das finde ich schon auch geil. So irgendwie mag
ich. Würde ich auf jeden Fall mit dir durchsnacken. Bist du nicht auch Team Mozartkugel? Haben wir uns nicht schon gegenseitig mit Mozartkugeln beschenkt?
Wir haben uns auf jeden Fall schon gegenseitig mit Mozartkugeln beschenkt, ja.
Und da spielt doch die Pistazie auch eine kleine Rolle. Also wir haben außen Vollmilch oder auch Zartbitter. Wir haben Marzipan, wir haben Nougat und Pistazie, oder
nicht? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich wusste nämlich nicht, ob diese Mozartkugel, ob das quasi ein Alleinstellungsmerkmal von dieser bestimmten Mozartkugel war. Vielleicht müssen wir mal kurz Live-Recherche im Podcast machen.
Ob der Pistazienkern optional ist. Weil in meiner Wahrnehmung ist er nicht optional. In meiner Wahrnehmung muss in der Mitte ein giftgrüner Kern sein. Und zwar nicht, also so Pistazienmus.
Genau, es ist Pistazie drin.
Sehr gut. Ja, finde ich fantastisch. Wir haben auch gerade schon, also wir haben jetzt sehr viele süße Sachen besprochen. Wir haben auch so ein paar, wir können mal in die Savory-Richtung abdriften. Ich habe ja gerade schon vom Arancino gesprochen, was ich sehr, sehr gut finde. Du hast gerade auch schon die Levante oder zumindest den Nahen Osten unauffällig angesprochen. Sobald da auf, egal was es ist, irgendein Salat, irgendein Hummus, gerne auch ein geschmortes Lamm und da wird ordentlich Pistazie drauf geschmiert, bin ich sowas von am Start. Finde ich absolut großartig.
Finde ich auch mega gut. Also auch Pistazie verträgt so viel, ne? Du kannst Pistazie salzig machen, du kannst aber Pistazie auch mega krass süß machen. Dann sind wir dann im Dubai-Schokoladenbereich beziehungsweise im Turkish Delight-Bereich. Find's aber auch total geil sauer, wenn du das irgendwie mal mit Granatapfelsirup und so. Das ist mega, mega gut. Also auch auf sowas, so ein Salat, der auf Couscous- oder Bulgur-Basis ist und dann so sauer und frisch und das ist schon interessant, wie versatile die Pistazie ist. Du kannst sie auch, also ich denke sofort, ich glaube nicht, dass ich davon fantasiere. Ich habe auf jeden Fall Pistazie Pecorino geilen Scheiß auch auf Sizilien gegessen zu Pasta.
Da war vielleicht auch irgendwo mal eine kleine Erbse dabei. Das ist eine klassische Kombi, absolut fantastisch. Und ich glaube, da könnten wir heute vielleicht auch ein bisschen zu ansetzen. Ja, weil also Pistazie ist so, sie ist schon einzigartig. Sie schmeckt nicht wie eine Haselnuss, sie schmeckt nicht wie ein Pinienkern. Sie hat auch nicht so, wenn man sie röstet schon, ich wollte gerade sowas sagen, sie hat nicht so einen Knack wie ein Pinienkern. Sie ist schon irgendwie weicher.
Sie ist auf jeden Fall, also sie ist eher wie eine Cashew.
Ja, und ich finde, sie bringt auch, je nachdem, wenn du sie halt in so einen, entweder in Mousse oder in Pesto verwandelst, bringt sie sofort so eine fantastische Cremigkeit, sowas richtig Sämiges.
Ja, sowas richtig Feistes auch.
Ja, und da ist natürlich so ein Pistazienpesto super, super dankbar. Man braucht, finde ich, den Basilikum nicht zwangsläufig. Also man könnte wirklich
voll
Nuss, Pecorino oder Parmesan, Olivenöl, Knoblauch da bleiben.
Und Pfeffer, finde ich.
Schwarzer Pfeffer, sehr, sehr gerne. Und ich dachte mir, wir machen heute vielleicht mal eine nette kleine frühlingshafte. Wir machen keine Pasta. Du hast gesagt, wir machen sehr, sehr viel Pasta. Wir machen mal ein Risotto.
Genau, weil mir ist auch aufgefallen, dass wir fast vor genau einem Jahr haben wir eine Spargelfolge gemacht und haben mit Spargelrisotto gemacht.
Oh ja, stimmt. Na, stimmt.
Und
auch Primavera.
Also man kann auch sagen, das, was wir jetzt mit dem Risotto machen, kann man auch auf jeden Fall auch mit Pasta machen.
Locker.
Mit jeder kurzen Pastasorte gar kein Problem. Aber wir haben uns jetzt mal für dieses Mal für das Risotto entschieden.
So, ich bin schon mittendrin und
Anke, du knusperst schon.
Ich schäle Pistazien eigentlich, beziehungsweise mach die Kerne auf.
Ja, das Regal war einigermaßen abgemäht und deswegen habe ich jetzt halt einfach doch die gesalzenen und gerösteten geholt.
Brauchen wir weniger Salz?
Eben. Wir machen ein wunderbares Risotto. Ich werde eine kleine Schalotte schälen und würfeln und dann werde ich die gleich mit ein bisschen Butter andünsten. Da kommt unser Risotto-Reis gleich rein. Einmal einen Schwung Weißwein, den lassen wir komplett verkochen und dann kochen wir unser Risotto mit. Ich habe Gemüsebrühe und während dieses Risotto eben richtig schön vor sich hin sipscht, das ist so auf mittlerer Hitze und immer gerne in der Nähe vom Herd bleiben, währenddessen machen wir ein total leckeres Pistazienpesto mit Pistazien, Knoblauch, Parmesan, frischem Basilikum. Und das wird total lecker.
Das wird da eigentlich nachher so runtergezogen.
Das wird, genau. Normalerweise würdest du ja ein Risotto bis zum Schluss kochen und zum guten Schluss Parmesan und Butter drunter ziehen, wenn es fertig ist. Und wir ziehen jetzt halt, also wir ballern den Parmesan in unser Pesto und ziehen dann zum Schluss das Pesto drunter. Und wir haben aber auch noch ein paar Erbsen. Die geben wir so nach 10 Minuten in unser Risotto, sodass die Erbschen ein bisschen mitkochen können. Und ich habe noch ein bisschen grünen Spargel übrig, der ist optional. Weil ich habe die Rezept-Inspo, hieß allen Ernstes Primavera, was ja der Frühling ist. Also wir machen grün.
Primavera muss immer grün sein.
Ich dachte ganz kurz, wir sind ein Audio-Medium. Ich kann ein bisschen bescheißen.
Es sind schon 50. Ich mach mal ein bisschen mehr rein.
Ich dachte, ich kann ein bisschen bescheißen und wir müssen die Brühe jetzt nicht aufkochen. Der kleine Schritt, der hilft ungemein.
Ja, weil das dann einfach nicht, ja, und genau, das kühlt dann nicht mehr so dauernd so runter dann, ne?
Ja, und genau, weil jedes Mal, dann erschreckt sich der Reis, dann fängt der quasi wieder bei Null unten an und dann wird es total gerne wirklich schleimig.
Nee.
Und das ist ja immer das, was ich am Thermomix-Risotto so auszusetzen habe, weil du den halt einfach mit, du gibst halt alles sofort da rein. Und wirklich der ganz große italienische Trick lautet einfach, mach das mit heißer Brühe. Wie immer, anstelle von der Schalotte geht auch eine Zwiebel. Die Schalotte ist halt einfach ein bisschen süßer, ein bisschen milder. Wir dünsten die Schalotte glasig in Butter. Nicht zu hoch ansetzen mit der Hitze. Und dann kommt da auch ein bisschen von unserem Reis dazu. Risotto-Reis ist immer Rundkornreis. Eben nicht Pfannkorn, sondern Rundkorn, also Milchreis letztendlich. So, unsere Schalotte ist auch schon glasig. Jetzt kommt der Reis dazu. Noch hier, es darf nicht knistern, dann ist die Hitze zu hoch, schön umrühren. Ich habe da immer so einen Teigschaber für. Ich weiß nicht, irgendwie meine Mutter ist immer so, damit darf man nicht in den Topf. Aber dabei finde ich, ist es das wichtigste Instrument.
Mega praktisch.
Total.
Gummilutsche oder
Gummi, wie genau, die gute alte Gummilutsche. Und ich finde die so gut. So. Wir hören den Sound. Der Sound sagt, jetzt ein Schluck Weißwein. Eigentlich sollte es trocken sein. Ich habe hier leider ein bisschen Asti. Ich mache nur einen kleinen Schluck. Also Asti ist lecker, aber halt nicht trocken. So, und unsere Brühe kocht da hinten. So
am Ende kommt da aber ja auch noch ein bisschen Zitrone rein.
Auf jeden Fall.
Und damit kann man das dann ja auch wieder ein bisschen abfedern.
Und zwar ordentlich Abrieb und auch Saft. Und auch bevor wir jetzt hier irgendwas veranstalten, Alkohol komplett wegkochen. Das ist irgendwie immer so dieser Trick beim Risotto, dass man so diese kleinen Bläschen am Topfboden im Auge behält, weißt du, so Flüssigkeit drauf, super runterkochen, sodass du wirklich wie so eine, ja, so einen dickflüssigen Stärkebrei unten so kleinen blubbern siehst. Und dann kommt, wenn du das siehst, zack, der nächste Schwung.
Ich mache jetzt Krach.
Anke, ich spüre doch schon, wie lecker das wieder wird.
Ja.
Es wird extrem geil. So, ich habe die erste Kelle Brühe da drin. Immer schön ein bisschen umrühren.
nicht sofort alles draufgießen, sondern echt kellenweise.
Aber wir haben ja auch gelernt, nicht die ganze Zeit rühren.
Nee. Mm. Mhm. Das sieht doch super aus da hinten.
Braucht er auch wirklich, dank der gesalzenen Pistazien und des Parmesans, gar kein zusätzliches Salz.
Ja, genau. Das ist eben das Ding, wenn man Pistazien bekommt, die nicht geröstet, nicht gesalzen sind, muss man auf jeden Fall noch mit ein bisschen mehr Salz arbeiten. Aber jetzt ist ja klar, Salzpegel auch immer, wie wenn man Kapern verwendet oder so. Der Salzpegel ist da. Oh, ich freue mich so, das sieht so geil aus. Das würde ich mir so am liebsten schon auf den Ciabatta schmieren.
Ja.
Und eine dicke Scheibe Mortadella drauf.
Oder viele ganz dünne.
Oh, ja. Hauptsächlich viele ganz dünne.
Recht, Mortadella ist einfach das Geile.
Oh, Mortadella ist so gut.
Ja.
So, ich schnapp mir hier die restliche Zitrone. Dann machen wir gleich mal ordentlich Abrieb in unser schönes Risotto rein. Ich probiere jetzt nochmal das Reiskorn. Ich setze das jetzt mal ein bisschen unter Druck. Jawohl, wir sind da. So, ich habe die Hitze schon ausgemacht. Ich halte einmal kurz einen Löffel rein, aber ich bin mir wirklich sehr sicher. Das essen wir genauso. Oh Gott, das ist lecker. Mmh. Anke, wir haben's.
Slurp, slurp, slurp. Anke, ich halte es wirklich kaum aus. Ich muss rein.
Genauso, wie ich mir Primavera vorgestellt habe.
Ich möchte überhaupt nicht viel sagen, weil das einfach so unfassbar lecker ist. Es ist so, es hat eine leichte Säure, es ist was Nussiges. Du schmeckst auf jeden Fall die Pistazie, der Käse, Zitrone.
Die Erbsen machen super. Ein bisschen Süße, finde ich super.
Immer ein wunderschöner, giftgrüner Teller, der mir gute Laune macht und der super lecker schmeckt. Wie gesagt, ich könnte das jetzt auch in ein Stück Mortadella wickeln und so essen, aber ich kann die Mortadella auch für einen Moment mal weglassen.
Und ich finde tatsächlich auch, Tiefkühlerbsen gibt es ja das ganze Jahr über. Wenn jetzt keine Spargelsaison ist, kann ich mir das super mit einer Bohne vorstellen, mit einer grünen.
Oh, lecker.
Meinetwegen schmeißt da ein Brokkoli auch drauf. Gerne so ein Bimi, dieser wilde Brokkoli oder so.
Oh, auch schön. Ich kann mir auch eine kleine geschmolzene Kirschtomate dabei vorstellen.
Total gut.
Würde ich auch mitnehmen.
Dann haben wir halt das Grünschema gebrochen, aber da habe ich halt einen roten jetzt auch gar kein Ding mit. Voll.
Aber ich sehe dieses fantastische Pesto auf jeden Fall auch als kleine Tapenade auf einem Stück Brot. Super lecker.
Oder an einem Cracker einfach auch, ne?
Und ich möchte das, glaube ich, auch sehr, sehr gerne mit Nudeln essen.
Ja, auf jeden Fall, weil das hat einfach sehr viel Potenzial für Cremigkeit. Mhm. So. Mhm. Also es hat jetzt auch das Risotto nochmal richtig schön abgebunden. Also
total, ja.
An einem klassischen Risotto haust du ja am Ende auch nochmal ein Stück Butter rein, auch zur Bindung. Finde ich jetzt gar nicht notwendig, weil du natürlich durch die Nüsse auch noch, also ne, normalerweise kommt am Ende Parmesan und Butter rein, wenn du es vom Feuer hast, damit das nochmal anzieht. Und das hat jetzt schon die Pistazie sehr gut erledigt.
Genau, also deswegen, wenn man das Risotto bis zu dem Punkt gekocht hat, wo du sagst, jo, ist bissfest, immer gucken, dass da immer noch ordentlich Flüssigkeit obendrauf ist, weil wir ja in dem Falle das Pesto mit reinmachen, wo eben der Käse drin ist und die Pistazie, was eben diese Bindung erzeugt. Ist ja klar, wenn Käse schmilzt, dann sorgt er einfach für diese Bindung. Und in einem klassischen Risotto ohne ein Pesto drin, würden das eben Butter und Parmesan machen. Also immer das Risotto etwas zu flüssig von der Hitze nehmen. Hauptsache, der Garpunkt von dem Reiskorn ist erreicht, Ticken zu flüssig. Und dann kommt eben zum guten Schluss nochmal eben so ein bisschen, ja quasi der Soßenbinder, aber halt in geil.
Ja.
Anke, wir essen dieses Tellerchen jetzt bitte einfach leer.
Mhm, sehr gerne. Jule, das war lecker.
Das war so lecker. Das war muss mich jetzt aber auch ein bisschen zusammenreißen, nicht noch einen zweiten, vielleicht sogar noch einen dritten Teller zu essen. Weil, ne, Reis quillt und so weiter. Aber das war schon sehr, sehr lecker.
Ja, und das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut auch bei so einer klassischen italienischen Speisefolge auch vorstellen, ne?
Da würde das wäre der Pasta-Gang, der Zwischengang.
Ja. Hm? Ja. Genau.
Aber dann auch so die kleine Portion.
Genau, dann halt eher so der kleine Ring, das Portionchen.
Ja.
Aber also für mich trägt es auf jeden Fall auch auf ein Ganzes. Und ich brauche da jetzt auch nicht noch irgendwas Fleischiges, Speckiges. Du kannst mir da auf jeden Fall auch einen weißen Fisch drauflegen, eine Jakobsmuschel.
Habe ich auch überlegt, braucht man irgendwie was aus dem Meer, was gebraten ist? Und dann dachte ich die ganze Zeit so, kann man, muss ich jetzt aber echt
nicht. Nee, wenn du richtig wen rumkriegen willst, dann schmeißt du da meinetwegen noch eine Garnele oder sowas drauf. Zum Posen oder eben sowas wie eine Jakobsmuschel, aber es muss auch wirklich gar nicht sein. ist es vegetarisch, ist es frühlingshaft und es war wirklich sehr lecker.
Ja, und vielleicht möchte man ja auch lieber einen Vegetarier abschleppen.
Ja.
Ich habe hier ein höchst interessantes Wort stehen, Konsumfail. Ich bin so gespannt. Anke schreibt Konsumfail.
Die Kleinmarkthalle in Frankfurt habe ich auf jeden Fall schon mal öfter erwähnt, ist so die bekannteste Markthalle eigentlich in Frankfurt. Und da gibt es auch mehrere Stände, die so Nüsse verkaufen, wo auch immer Verkäufer davor stehen und dir Probiererle anbieten, ne? So kleine, wo die sagen, hier, probier mal eine Nuss, probier mal dies, probier mal das, probier mal jenes. Meistens bin ich dazu nicht in der Laune, aber manchmal, wenn man da an so einem Wochentag reingeht, wo nicht so viel los ist, da habe ich gedacht, ja gut, dann probiere ich das jetzt mal. Und dann wurden mir dort Pistazien in der Geschmacksrichtung Safran-Limette zum Verkosten gegeben.
Wurde auch so viele Fragezeichen.
Ja, also wurde mir auch angepriesen als sind syrische Pistazien. Also Pistazien werden fast überall auf der Welt angebaut. Kalifornien ist wirklich so ein Ding. In Bronte die teuren, aber eben auch nahe Osten Syrien so. Und ich habe gedacht, ja klar, Safran-Limette-Pistazien, da sehe ich mich auf jeden Fall. Und die sahen auch schön aus. Und der Fail am Konsum-Fail ist tatsächlich, dass die kaum danach geschmeckt haben, weil vor allen Dingen halt die Schale nach Safran und Limette geschmeckt hat.
Nein!
Weil du natürlich, also ich glaube, du hättest halt sehr stark die Schale ablecken. Also ich habe dann auch mal an der Schale geleckt. Aber das ist ja nicht, wie man Pistazien isst. Und deswegen waren es völlig okay Pistazien, die aber sehr wenig nach Safran und Limette geschmeckt haben, leider. Weil
ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie ein kultureller Unterschied ist, aber es isst doch niemand diese Schale mit.
Nee, auf gar keinen Fall. Und es ist auch nicht so wie bei Sonnenblumenkernen, die richtigen Pros schälen die ja mit der Zunge. Ja. Also die knackst du an einer Stelle richtig auf und da hast du dann ja auch, die sind ja dann auch nur von außen gesalzen und du hast den Salzgeschmack trotzdem. Nee, ich glaube, das ist einfach ein Designfehler, dass es bei den Gesalzenen ist es ja schon so, dass da auch immer sehr, 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 sehr viel Salz dran ist, damit es eben dann auch an den Kern drankommt. Und ja, das kaufe ich nicht nochmal. War ein bisschen teuer tatsächlich auch. Aber man denkt ja dann, manchmal hat man ja diese Momente, wo man so denkt, Safran-Limette-Pistazien brauche ich, möchte ich haben, möchte ich besitzen. Ja, braucht man.
Ich erinnere dich liebevoll an meine, was waren es denn, Blutorangen in Essig oder was?
Stimmt.
Für wahnsinnig viel Geld, die halt wirklich alle Falten aus allem gezogen haben. Also fürchterlich. Ja, manchmal passieren solche Dinge.
Ja, aber zum Glück sind das keine Sachen. Das sind ja alles Sachen, die man konsumieren kann und die dann nicht so nur Sterumchen werden. So,
ich musste irgendwie spontan, als du gerade dann erzählt hast, dass halt der Fail ist, dass da die Schale dran ist, musste ich spontan an wirklich diverse Gerichte denken, wo irgendwie Garnelen dabei sind und dann sind die Garnelen noch in der Schale. Danke schön. Ich weiß, die Schale ist ultimativ geschmacksgebend für den kompletten Fond. Verstehe ich. Und aber ich weiß, vorher, es gibt Leute, die wahrscheinlich jeder Franzose, relativ viele Italiener, habe ich am Nebentisch auf jeden Fall gesehen, die ganz behende mit Besteck die Schale darunter schälen. Gehöre ich nicht zu.
Nee.
Ich bin dann allen Ernstes immer so ein Otto und ich versuche das dann so an der ersten Garnele mit Besteck. Es dauert ewig.
Auf gar keinen
Fall. Der Partner
Fall
am
Besteck.
Tisch hat seinen halben Teller schon weggemäht und ich habe gerade so eine Garnele geschält. Und dann wirklich trockne ich mir die Hände ab, gehe mit den Händen in meinen Hauptgang, pool die Garnelen und möchte anschließend eigentlich duschen gehen. Deswegen, das finde ich, ist für mich, also muss ich gerade, ich weiß, es hat gerade in der Pistazie überhaupt nichts verloren. Ich musste da kurz mal dran denken.
Ja, aber du hast mal da laut diese, man muss das erst nochmal schälen, Assoziation.
Ja.
Bei Muscheln, finde ich, funktioniert es, weil du einfach eine Muschelschale als Besteck nehmen kannst.
Ja.
Und damit die anderen Muscheln quasi, also eine Muschel muss man rauskriegen und dann kann man ja wirklich.
Ja, dann hast du deine kleinen Greiferchen und du musst halt anschließend nicht komplett duschen gehen.
Nee, und das Einzige, wo ich es akzeptiere, ist, wenn man sich so eine fette Meeresfrüchte rohe und so eine, also so eine
wo
rohe
einfach,
oder so eine, genau.
Ja. Da steht ja im Kleingeschriebenen, du musst übrigens die Hälfte davon dir noch selber erarbeiten.
Und du musst es, du kriegst natürlich ein paar, wenn da Schnecken drauflegen, eine Schneckengabel, aber du musst einfach deine Hände benutzen und das ist alles. Aber
da liegt ein
genau, Handtuch, ich finde, wenn das auf einem Gericht drauf ist, nee, dann möchte ich da keine Schale haben. Gar nicht, weil ich das nicht mag. Also ich esse auch, pull dir auch einen kompletten Krebs auseinander, einen großen. Kein Problem.
Also leichtes Problem, aber würde ich mich jeder, der Herausforderung stelle ich mich jederzeit gerne wieder.
Aber nee. Ja.
Das ist so dieses, Leute, kann man da mal ganz kurz an den Gast denken? Aber ich meine, ich glaube, dass es wirklich in vielen Landesküchen einfach so dazugehört. Und dann wird halt am Nebentisch gepoolt. Und dann ist das so, ich finde es immer ein bisschen so, ach Leute, es macht mir gerade ein bisschen den Genuss kaputt. Aber kommen wir zurück zur Pistazie. Das ist die Pistazienfolge, nicht die Garnelenfolge.
Wir wollten die Schälfolge.
Genau, die Warum ist da Schale dran Folge. Wir wollten kurz noch drüber sprechen, warum die Pistazie eigentlich so teuer ist. Stichwort Schälen.
Genau, du hast das eben schon kurz ein bisschen auch angesprochen. Also es gibt eigentlich 5 Gründe. Zum einen die wirklich komplizierte Ernte, also das muss schnell passieren, wenn die einmal reif sind, weil die sehr anfällig sind für einen bestimmten Schimmelpilz. Das passiert eben oft per Hand, wegen dieser Hänge, wo die wachsen. Nach der Ernte werden die Pistazien mindestens getrocknet, wenn nicht sogar geröstet. Das wirkt sich eben auch auf den Preis aus. Dann haben wir Punkt 1.
Und die müssen natürlich auch durch sämtliche Rüttelmaschinen, also da sind ja ohne Ende noch irgendwie Blätter und Äste.
Du musst erstmal das Fleisch eigentlich runterkriegen. Ja. Das ist der erste Punkt. Dann musst du die quasi trocknen. Dann gehen die Kerne oft schon auf.
Ja.
Genau, und dann musst du dir ja auch noch die Kerne, weil wenn du richtig nur Pistazienkerne hast, dann musst du die ja auch noch entfernen.
Ja.
Also es ist wirklich kompliziert. Dann wachsen die sehr langsam. Das ist, also wirkt sich immer auf den Preis aus, so.
Ich habe in der fantastischen Bronte-Pistazien-Doku gestern nämlich auch gelernt, dass die nur alle 2 Jahre tragen.
Genau, es gibt immer alle 2 Jahre ist ein Mastjahr. Und dann
Bei mir ist jedes Jahr ein Mastjahr, Entschuldigung. Oh Gott, nee. Flach. Ja.
Ja, bei, ich weiß immer gar nicht, was die Definition von Mastjahr ist. Manchmal, es gibt auch so Mastjahre, wo so verschiedene Pollen immer so richtig doll sind.
Ja.
Genau, dann, also das heißt, du hast eigentlich immer nur halben Ertrag dann auch.
Ja.
Und dann hoher Wasserbedarf. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du hast das eben ja auch schon erklärt, die wachsen sehr gerne in Gebieten, die eher von Dürre betroffen sind. Die lieben das, am Vulkan abzuhängen.
Und wo wirklich Mittagshitze 40, 45 Grad, das lieben die. Ja,
aber die wollen halt auch was zu trinken haben. Und dann wächst die Pistazie halt auch nicht an der Mosel noch nicht, sondern muss halt mindestens, also teilweise halt wirklich aus Kalifornien kommt die zu uns. Transportkosten und dann hat man aus dieser Fünffaltigkeit ein verhältnismäßig teures Produkt am Ende eben einfach. Ja.
In Sizilien laufen auf jeden Fall seit geraumer Zeit auch so Forschungen an diversen Universitäten, wie man die Pistazie effizienter anbauen kann. Die Menschen und vor allen Dingen die Pistazienbauern in Bronte gucken da natürlich immer eher so. Mhm. Also die gucken da noch so ein bisschen belächelnd hin, obwohl eigentlich die Grundidee eine sehr, sehr gute ist. Also ja, man sucht nach solchen Dingen wie schafft man es zum Beispiel, dass in einem Jahr dann nur die eine Seite des Zweigs beschnitten ist. Also dass man die Pflanze irgendwie dahin bekommt, dass sie in dem einen Jahr an der Seite Früchte bildet und auf der anderen Seite schläft und im nächsten Jahr, weil sie ja immer zweijährig ist,
interessant.
Ne? Und im nächsten Jahr quasi die andere Seite geerntet werden kann. Solche Dinge oder dass man sie halt irgendwo anbaut, wo man wirklich dann auch mit einem Traktor das ernten kann, weil diese Handarbeit natürlich, ist ja klar, wenn da jemand Handarbeit mit einem Körbchen auf dem Rücken sich da durch den Hang schleicht, das muss halt auch einfach bezahlt werden.
Ja, und Fachkräftemangel in der Landwirtschaft ist real. Das wird auch nicht sich verbessern, wenn sich nicht die Arbeitsbedingungen verbessern oder der Lohn verbessert. Ja. Das ist halt einfach voll das Ding. Das merken wir in Deutschland. Das wird man auch in Sizilien merken. So.
Ich sag nur, die Spargelstecher, Stecherinnenkrise zu Corona-Zeiten in Deutschland. Na sicher.
Ja.
Zurück zur Pistazie.
Hausaufgabe, ja. Jule, wird lecker und wird nichts für PuristInnen.
Nee.
Weil wir haben hier schon öfter mal klargestellt, du kannst mir auf eine Pizza alles draufschmeißen und du kannst mir auch in ein Tiramisu reinschmeißen, was du willst. Und ich finde das auch okay, wenn du das Tiramisu nennst, weil es nicht, ich finde es jetzt nicht so kulturell so sensitiv. Weißt du, wenn jetzt irgendwer sagt, ich fülle eine Gurke mit Hüttenkäse und nenne das Sushi, da bin ich dagegen.
Verstehe sehr genau, was du meinst, ja.
Ja, also
wir. Und das Ding ist, hier auf dem Plan steht Tiramisu mit Pistazie und Amarena-Kirschen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr eindeutige Angelegenheit. Wir haben Mascarpone, wir haben Eigelb, wir haben Zucker, wir haben Löffelbiskuit und, doch, Kaffee haben wir auch, aber halt zusätzlich zum, also alles, was Tiramisu erfüllt, dazu haben wir eben noch Pistazienmark oder beziehungsweise Pistaziencreme und ein paar Amarena-Kirschen.
Also Pistazienmus quasi, ne? Nicht das Hellgrüne, was mit Zucker und so ist.
Ehrlich gesagt, so ein bisschen an was man kommt. Was natürlich, okay, was ich persönlich ein bisschen geiler finde, weil es intensiver ist, ist das Pistazienmark, also wo kein Zucker und kein Milchpulver oder sowas drin ist.
Das ist schlammfarbig grün.
Exakt
das. Das steht in dem Regal, wo Erdnussbutter drin steht oder Mandelmus potenziell. Das steht auch manchmal in italienischen Läden. Und das ist auch wirklich teuer?
Das ist sehr, sehr teuer, ganz also, genau. Und wenn man das eben nicht bekommt, dann steht meistens drei Gläser weiter, der Aufstrich, die Creme.
Das gibt es doch sogar von Rewe Pharmavelt, ja, gibt es auch jeden eine Fall. Pistaziencreme.
Und das vielleicht nur ein kleines, also das kann man genauso gut nehmen, ist völlig, völlig in Ordnung. Ich finde ein bisschen hochwertiger und ein bisschen besser. Ist halt die ungezuckerte Variante.
Weil die halt auch so potent ist, ne?
Eben, weil das halt wirklich Pistazie in your face ist. Meistens ist da auch noch eine ganz kleine Prise Salz dran, was die Sache natürlich ganz stark nach vorne bringt. So Mutter Naturs Geschmacksverstärker, einer von diversen. Und man kann aber auch diese Pistaziencreme nehmen. Und letztendlich ist dieses Tiramisu, es ist ein klassisches Tiramisu, nur dass halt wirklich so ein paar nette Fäden von eben dieser Pistaziencreme oder vom Pistazienmuster also obendrauf gezogen werden.
Ah, ich hätte jetzt mir nämlich auch vorstellen können, das in die Mascarpone-Creme reinzurühren.
Das
dann
kann man
so ein hellgrünes.
Ja, das ist natürlich auch schön. Ich sag nur, dann muss man ein bisschen mit der Temperatur aufpassen, weil du dann diverse fettreiche Konsistenzen hast, du hast eine Mascarpone, du hast das.
Also alles Zimmertemperatur.
Alles Raumtemperatur und dann eher so wie angstfrei pochieren, angstfrei rühren, weil sowas kann einem auch dann mal grinnen, wenn irgendwann so die Mascarpone sagt, sag mal, ich habe genug Fett. Wollen wir hier wirklich gerade noch einen Nussmus reinmachen oder ist das vielleicht so?
Okay, aber so Pistazien draufge.
Auch fantastisch. Und da finde
ich auch attraktiv.
Da noch so ein paar Amarena-Kirschen drunter. Die würde ich vielleicht sogar halbieren. Ist dann wirklich auch so dieses Bittermandel-Aroma in your face. Ich finde das ganz fantastisch. Ich habe jetzt im Rezept ein Frangelico mal vorgeschlagen. Wenn man Alkohol verwendet, Frangelico ist so ein Haselnusslikör, damit man nicht da auch noch Amarena hat, ja, weil das dann vielleicht ein bisschen zu viel.
Weil klassisch Amaretto. Kommt Amaretto rein, ne?
Genau.
Also Mandellikör.
Genau, damit das vielleicht nicht zu viel so diese Bittermandelnote hat. Ich finde da eben so ein nettes Likörchen super dran. Was natürlich auch schön ist, da müssen wir uns aber noch ein Momentchen gedulden. Ich finde die Mischung aus frischen Kirschen, Amarena-Kirschen und Pistazie nahezu episch. Man kann aber tatsächlich auch vielleicht einfach ein paar Beeren, die so gerade im Supermarkt rumliegen oder meinetwegen auch ein paar Thekabeeren mit den Amarena-Kirschen mischen und dann eben zusammen mit der Pistaziencreme.
Das ist auch sehr ästhetisch, ne? Es ist auch wieder so ein hübsches Ding.
Ja.
Also Weiß, wir haben grün, da ja schon mal drüber pink. Gesprochen, dass man auch manchmal einfach so nach der Optik gehen kann, was gut zusammenpasst.
Ja.
Und das ist schon auch so wieder was, ne? Dieses dunkel- bis hellgrüne Pistaziencreme-Zeug, dann so diese dunkelrot, leicht angepinkten Kirschen lieben wir schon wieder alles.
Ah ja.
Okay.
Und dann natürlich irgendwie das leuchtende Weiß von der Mascarpone dabei. Ja, das wird schon sehr, sehr lecker. Es ist feist. Warum denn eigentlich nicht? Wir machen eine Pistazienfolge, ist alles feist
ja,
dran.
Also, ja, ich sag nur 2000 Kalorien in der Dubai-Schokolade. Also.
Ja. was unser Problem. Also ich verspreche dir, also wenn du das auf den Tisch stellst und du hast ein paar Freunde da, die gehen ab wie Schmitz Katze. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Tiramisu serviert habe, dachte ich immer schon so, das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu hart, eigentlich sind alle satt. Und nee, die Schüssel ist anschließend immer leer und vier Leute fragen dich nach dem Rezept. Ist so.
Also, das findet ihr in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer Playlist, wo wir jetzt noch mal ein bisschen Pistazienmusik draufschmeißen werden. Ich habe einmal, muss kurz in die Eisdiele gehen, 01099 mit Pistazieneis. Und dann haben wir ja eben über den Kostenfaktor Pistazie auch gesprochen. Deswegen habe ich Lola Young and Money.
Gefällt mir immer gut. Heute ist der Tag. Ich habe Roy Bianco und die Ambronzati Boys dabei. Eine große Schwäche für Italo-Schlager, ist so. Und zwar der Song In Palermo von einem etwas älteren Album. Und da setze ich sogar noch einen drauf, was den Italo-Schlager-Trash-Faktor angeht. Und zwar EAV, also Erste Allgemeine Verunsicherung und Heiße Nächte in Palermo.
Ich will mir sofort eine Pistazienpasta in Palermo jetzt reinziehen.
Ich komme einfach mit, ja. Und noch so ein Arancino hinterher.
Und Leute, wir freuen uns immer total, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr Leuten erzählt, dass es uns gibt. Wenn ihr uns bewertet, das kann man mittlerweile nicht nur bei Spotify, man kann es auf jeden Fall auch bei Apple Podcasts und glaube auch bei weiteren Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr entweder Folgen kommentiert oder wenn ihr uns auf Instagram schreibt, haben wir euch auch. Unsere Accounts findet ihr auch in den Shownotes immer. Ihr könnt uns auch ganz oldschool-mäßig eine E-Mail schreiben an mail@umamitown.de. Ja. Und habe ich noch irgendwas vergessen, Jule?
Was machen wir nächste Folge? Nächste Folge wird farbig knallig.
Wir sind noch nicht ganz am Osterfest, aber wir bereiten uns dieses Mal nicht mega krass Last Minute drauf vor. Deswegen gibt es in der nächsten Folge Karotten oder Möhren. Wer weiß es? Wird sich nächste Woche entscheiden. Es wird auf jeden Fall wie immer lecker und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.